Was haben wir gemacht? Wo stehen wir? Wir stehen dieses Jahr kurz vor Schluss. Das heißt, wir sind mittendrin in der objektorientierten Programmierung. Und zwar haben wir uns die Grundkonzepte angeschaut. Wir schauen gleich nochmal drauf und wollen uns jetzt heute anschauen, wie wird das in Python realisiert. Das ist jetzt ein klitzekleiner Ausblick. V9 und V10, also das zählt nicht. Also V8 ist in A und B aufgeteilt jetzt. V9 und V10 wird es aber so noch geben und werde ich Ihnen auch noch präsentieren. Und zwar nächste Woche, also nächste Woche Mittwoch und nächste Woche Freitag. Jetzt am Freitag haben Sie wieder Zeit, um zu programmieren. Ja? Jetzt am Freitag keine Vorlesung. Üben Sie an diesem Freitag jetzt Objektorientierung vielleicht. Machen Sie Ihre Übungsaufgaben. Seien Sie lieb zu sich selbst. Bereiten Sie sich vor auf die neuen Aufgaben. Was Sie von mir dann noch erfahren, sind noch zwei Teile. Einmal diese Brot- und Butter-Übungen. Datenstrukturen, Graphen und Bäume vor allen Dingen. Was wir daraus mitnehmen wollen, ist nicht die Theorie. Das macht die Frau Schweikert ja auf sehr angenehme Art und Weise mit Ihnen. Sondern wie baue ich jetzt so etwas? In Python, Hilfe, gibt es ja gar keine Datenstruktur Bäume. Und die Schweikert springt da immer rum und erzählt, wie wichtig das ist und so. Also, wie mache ich denn das jetzt? Wie realisiere ich das? Okay, das ist nächsten Mittwoch. Und nächsten Freitag dann noch ein Einstieg in die objektorientierte Analyse und das objektorientierte Design. Das heißt, wie zergliedere ich jetzt ein größeres Problem in Objekte? Wovon lasse ich mich da leiten? Und was sind die Ideen dahinter? Da sind wir. Gut, dann kann ich jetzt hier so auf Nummer 30 gehen. Das war genau unser letzter Bildschirm. Oder wenn wir ganz genau sagen, war es dieser. Und da stand als letzter Satz. Aber das machen wir nächste Woche. Nämlich Klassen in Python. Das heißt, die ganzen Konzepte, die wir uns angeschaut haben, und auf die referiere ich dann auch noch mal kurz, die anzuschauen, wie sind die in Python jetzt realisiert. Und dazu erinnern Sie sich, dieser kleine rote Pfeil auf diesem komplizierten Diagramm, wo all diese Datenstrukturen aufgemalt werden, zeigte auf diese Anweisung Class. Wir haben heute nicht so ein sehr umfangreiches Programm. Darum tun Sie sich selber einen Gefallen, sparen Sie das Schwatzen so ein bisschen, konzentrieren Sie sich, dann kriegen Sie das auch mit und dann können Sie es direkt anwenden. Was macht jetzt diese Class-Anweisung? Die definiert eine Menge von Attributen, Variablen genannt, also die Klassenvariablen, und die Funktionen dazu. Ganz allgemein die Klassen. Was waren Klassen? Als Schlagwort, wenn ich sage, was ist eine Klasse in einer Prüfung, was antworten Sie dann? Für was? Eine Schablone für... ja, für was? Ja, für Instanzen aus dieser Klasse, für tatsächlich Objekte. Eine Schablone für Objekte, die wir dann Instanzen dieser Klasse nennen. Okay? Und genau mit dieser Class-Anweisung definieren wir die. Und wie so oft, wie bei einer Funktion auch, unterscheiden wir zwischen Kopf und Rumpf. Rumpf ist der untere Teil, Kopf ist oft nur die erste Zeile oder die erste und zweite Zeile. Und Der Rumpf enthält also eine Folge von Anweisungen, die ausgeführt werden, wenn die Klasse zum ersten Mal definiert wird. Aber das wollen wir uns anschauen. Und zwar an einem ganz konkreten Beispiel. Was Sie hier sehen, ist eine Klassendefinition. Die erste Zeile heißt Class, Klassenname. Und den schreiben wir üblicherweise groß. Ich sage gleich noch was dazu. Das ist aber eine Programmierrichtlinie. Wenn Sie da jetzt hinschreiben Class, kleines m, kleines i, kleines s, kleines t, dann ist das auch in Ordnung. Der Interpreter, also Class misst, alles klein geschrieben, ist vollkommen in Ordnung. Der Interpreter meckert nicht. Aber die Programmierrichtlinie sagt, damit wir das gut unterscheiden können, schreiben wir Klassennamen groß. Sogar streng genommen in Camel Casing, ich komme gleich danach. Was ist jetzt die zweite Anweisung? Eine einfache Klasse. Wie nennen wir das? Was ist das? Haben Sie noch nie genutzt?
Der Docstring.
Der Docstring, ganz genau. Das ist der Docstring. Und um Gottes Willen, den sollten Sie immer schreiben. Das ist eine Art von Dokumentation, die ausgewertet werden kann. Wir sehen uns das gleich an, die sogar vom Interpreter ausgewertet wird. Gut. Hier steht es. Eine einfache Klasse. Wir sehen gleich, wo sich das auswirkt. Das dritte ist eine Klassenvariable, das, was ich Ihnen gesagt habe. Und diese Klassenvariable heißt Account Type. Und eine Klassenvariable wird einfach dadurch erzeugt, dass ich eine Zuweisung mache an dieser Stelle. Übrigens immer, wenn auf dieser Ebene jetzt hier einer Variablen ein Wert zugewiesen wird, ist das eine Klassenvariable. Okay? Und nur für diejenigen, die vielleicht schon Java oder C++ gehört haben, das wären in dem Jargon dann statische Klassenvariablen. Und was kommt dann mit diesem Define? Naja, mit dem Define kommen die ersten Methoden. Okay? Und jetzt mal die allererste Methode. Alle Klassen sollten eine Methode haben, define underscore underscore, zweimal underscore, init underscore underscore und dann mit folgenden Attributen, also mindestens mit dem ersten Attribut self. Und natürlich ist das eine Konvention. Sie können da alles hinschreiben. Sie können auch da wieder Mist hinschreiben. Ja? Aber das ist der Name, unter dem Sie den Bezug auf diese Instanz machen. Denn diese Funktionen, die operieren nur auf der Klasseninstanz, nicht auf der Klasse selbst. Die Klasse ist ja nur die Schablone. Aus der Klasse, wir sehen gleich, wie wir aus der Klasse eine Instanz erzeugen. Aber wir schreiben ja jetzt quasi die Schablone. Wir schnitzen die Schablone. Und da gehört es an dieser Stelle, dass wir eine Initialisierung durchführen. Und auch dann wieder bei jedem Define, so wie bei jeder Funktion, da haben wir ja auch dieses Define gehört, gehört der Docstring dazu. Und zwar als erster String direkt nach dem Define, in die nächste Zeile. Gut. Und in diesem Fall sagt er mir das sogar, was ich da mache, nämlich initialisiere eine neue Account-Instanz. Und nochmal, dieses define underscore underscore init underscore underscore sollte bei jeder Klasse auftauchen. Und genau diese Methode wird aufgerufen, wenn Sie ein solches, ja, wenn Sie aus der Klasse ein konkretes Objekt erzeugen, okay? Jetzt beschreiben wir schnitzen die Schablone und irgendwie sagen wir, genau so ein Objekt wollen wir haben. Dann instanzieren Sie ein Objekt aus dieser Klasse und genau dann wird dieses Init ausgeführt. Und jetzt gibt es offensichtlich hier noch weitere Funktionen. Diese Funktionen sind im Klassenrumpf und in diesen Funktionen können Sie auf die Klassenvariablen zugreifen. Und zwar immer mit diesem Schlüsselwort als erstes vor dem Punkt. Also auf diese konkrete Instanz können Sie dann zugreifen. Und diese konkrete Instanz, da gibt es eine Variable, die heißt self.name. Und dieser Name wird aus diesem formalen, gewissermaßen formalen Parameter hier in dieses eigene Parameter, in diese Instanz übernommen. Und das zweite hier, balance, wird in self.balance übernommen. Das ist die Initialisierung. Okay? Und so ist es eben, so können Sie jetzt eben mehrere zusätzliche Funktionen noch zufügen. Im Prinzip hatten wir uns das Beispiel ja schon mal angeschaut, das Deposit, das Withdraw, das Inquiry. Und was dazugekommen ist, ist jetzt dieses. Und Account A, Account Type ist was? Ist keine Funktion, keine Methode, sondern ein Klassenattribut, das aber auf diese Art und Weise zugreifbar ist. Nein, muss ja auch nicht. Ja, nicht. Doch, denn das wird ausgeführt, wenn Sie, also ausgeführt wird, dieses hier wird auf Basic gesetzt. Wir schauen es uns gleich an, dann sehen Sie das Beispiel genau. Wenn, ja. Dokumentationsstring habe ich hingewiesen, erwarte ich auch nach unseren Programmierrichtlinien, dass Sie den immer schreiben. Denn das ist ganz wichtig, nicht nur bei den eingebauten Funktionen, ja, kann die Help-Anweisung helfen, sondern auch bei Ihren selbstgeschriebenen Objekten. Aber natürlich nur, wenn Sie die Konventionen einhalten. Und hier sehen Sie die Konventionen, hier sehen Sie unsere Class Amount. Wenn ich Help auf Account einführe, ich habe natürlich vorher dieses durchgeführt, dann sagt er mir, ja, eine einfache Klasse, das ist genau das, was hier oben steht. Und dann listet er auf die Methoden, die da sind, dieses underscore init, und da steht wieder wunderbar ganz genau das, was Sie hier hingeschrieben haben. Wird Ihnen direkt da ausgetypt. Und noch etwas, es wird auch angegeben, welche Klassenvariablen, statische Klassenvariablen Sie haben. Auch das wird Ihnen angegeben. Und das erlaubt es Ihnen und natürlich auch anderen dann, Ihr Objekt oder Ihre Klasse, Account, sehr, sehr gut zu benutzen. So. Jetzt nochmal Zusammenfassung, ich komme gleich auf Ihre Frage. Also es ist jetzt aber wichtig, die Class-Anweisung selbst erzeugt keine Instanzen, sondern mit der Class-Anweisung schnitzen Sie quasi nur die Schablone. Das heißt, in dem obigen Beispiel werden, wenn Sie Class-Account schreiben, nicht die Konten erzeugt, ja? Sondern nur die Schablone. Sie definiert also die Menge von Attributen, Klassenvariablen und die Methoden, über die die Klasse verfügen soll, sobald sie erzeugt wird. Und Funktionen, diese Defines, das, was hinter dem Define steht, die innerhalb einer Klasse definiert werden, das heißt die Methoden, die operieren immer auf dieser Klasseninstanz selbst. Auf nur dieser Klasseninstanz, nicht auf der gesamten Klasse. Und die bilden damit einen Namensraum auch. Und die Variablen werden mit self.irgendwas angesprochen. Die Klasseanweisung, nochmal dieses Schablone-Schnitzen, erzeugt ein Klassenobjekt, auch das ist ein Objekt, und weist diesem Klassenobjekt einen Namen zu. Die Zuweisungen in den Klassenanweisungen erzeugen Klassenattribute, die den Zustand und das Verhalten von Objekten exportieren. Die sind also von außen zugreifbar. Und Klassenmethoden sind gegebenenfalls verschachtelt. Die können natürlich auch hintereinander, also verschachtelt ineinander aufgerufen werden mit speziellem ersten Argument self. Also sobald Sie in irgendeinem Quelltext self lesen, das ist eine Programmierrichtlinie, haben Sie auch einen starken Hinweis, okay, da ist objektorientiert gearbeitet worden, okay, und es bezieht sich jetzt genau auf diese Instanz. Also, und Zuweisungen an Attribute des ersten Arguments, also zum Beispiel self.x gleich obj hier in Methoden, erzeugen instanzspezifische Attribute, also Attribute, die nur für diese Instanz gültig sind. So, und das sollten wir uns nochmal anschauen. Und zwar, wie ich jetzt aus dieser Schablone, also meine Schablone habe ich jetzt geschnitzt, ich habe genau festgelegt, jede Instanz von Typ Account soll haben diese vier Methoden und diese eine Variable. Wie erzeuge ich denn jetzt eine konkrete Instanz? Wie erzeuge ich eine konkrete Instanz? Und ich erzeuge eine konkrete Instanz, und das ist jetzt blöd hier. Okay. Dann mache ich es mal weniger blöd. Ich führe da gerade eine Animation ein. Gut. So wollte ich das nämlich auch haben. So. Und wie erzeuge ich jetzt aus der Schablone ein konkretes Objekt von der Klasse Account, indem ich einfach eine Zuordnung mache, nämlich A gleich und jetzt der Klassenname und dann diese Attribute. Jetzt schauen wir uns A nochmal an. Was stand bei A? Das Init hatte diese drei Attribute, nämlich Self. Self müssen Sie nicht übergeben, aber Name und Balance. Okay? Und genau das sehen Sie jetzt hier. Ich muss jetzt mal wieder vor. Jetzt wird Account einfach hiermit übergeben, und zwar für den Namen wird aktuell Rainer eingetragen und für den Balance, das ist der Initialwert, 1000. Und zwar als Float-Variable. Und das Init nutzt dann ja dieses und weist das den instanzspezifischen Variablen zu. Und wie das so ist, sind Frauen in der Regel viel reicher als Männer. Und Maria kriegt, also wie viel sind das? Oh, das ist wirklich viel. Lohnt sich. 1 Milliarde. Ja? Okay. Aus der Folie, in diesem Moment, wo Sie diese Anweisung geben, da wird die Methode init aufgerufen und genau das hier unten ausgeführt. Das heißt, genau dieser Teil wird ausgeführt. Name, Balance. Und zwar wird Self-Punktnahme, das erste Konto wird Rainer genannt und das kriegt einen Initialwert von 1000. Und das zweite Konto und Self-Punkt-Balance wird dann mit 1000 beschrieben und das zweite Konto kriegt eben die Maria und die kriegt 1 Milliarde auf ihr Konto. Sollte ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen reduzieren, weil so reich sind die meisten Frauen dann doch nicht. Gut. Und jetzt können wir auf die so erzeugten Konten, diese konkreten Konten, wir haben jetzt genau 2 Konten, können wir jetzt zugreifen. Das eine Konto heißt A, das zweite Konto heißt B. Okay? Und schreiben wir jetzt A Punkt, also wende die Methode Deposit auf A an und die Methode Deposit hatte einfach den Wert, nämlich 100 Euro. Das heißt also von dem Konto, wie hieß der gute Mann Rainer, werden 100 Euro abgehoben. Denn das macht hier intern, macht der Interpreter dann für sich. Sie schreiben A.deposit 100 und schon läuft das ab. Machen wir das jetzt auf B. Gut, wie man hier sieht. Ach nee, Deposit, er kriegt 100.000 drauf. Während hier B, da wird 20 Euro abgehoben. Und jetzt gucken wir uns einfach an, was wir denn haben. Also Print A.Name. Ja, das ist Rainer, das wollten wir ja auch. Genauso hatten wir es erzeugt. Rainer hatten wir hier erzeugt. Okay. Und Account Type ist Basic. Das war ja in der Klassendefinition schon zugeordnet. Und machen wir A.Inquiry, hat keine Argumente. Dann kriegen wir 1100. Wir hatten 1000 drauf ursprünglich, haben 100 dazu getan. Also haben wir jetzt 1100. Und machen wir B.Inquiry. Dann haben wir jetzt 999.999.900, ach, kommt irgendwie nicht hin, aber ziemlich viel. 20 Euro weniger. Gut. Was lernen wir daraus? Wir instanzieren Klassen, wir nutzen also die Schablone, indem wir sie einfach wie Funktionen aufrufen. Und zwar mit dem Klassennamen. Der Klassenname ist Account. Nochmal, das Account schreiben wir, den Klassennamen schreiben wir mit großen Buchstaben. So blitz, Sie sehen sofort, das ist eine Klasse. Und wir übergeben an dieser Stelle die Parameter gewissermaßen Rainer als Name und den Initialbalance oder den Initialwert von 1000. Auf diese Art und Weise erzeugen wir jetzt konkrete Instanzen. Funktioniert wunderbar. Und auf diesen Instanzen können wir dann einfach mit A. Punkt irgendwas, irgendeine Methode hier zugreifen. Methoden, die wir vorher geschrieben haben. So, und jetzt noch ein paar formale Hinweise. Ist es Ihnen jetzt klar, Ihre Frage, wann das genau ausgeführt wird?
Ja, wann es ausgeführt schon. Ich weiß nämlich, ob es dann nicht irgendwie so, also ich habe überlegt, dass es dann so Konflikte im Namensraum geben können. Also man kann dann nicht im Self-Punkt-Account-Type noch zusätzlich definieren, weil das würde das andere dann ja überschreiben.
Richtig, das würde den überschreiben, ja. Respektive, genau. Es sind auch kleine Unterschiede zwischen C++ und Java und jetzt dem Verhalten. Das ist ein anderes Verhalten, als wir es in C++ oder in Java haben. Ja? Okay. Jetzt nochmal alle Instanzen, auch diese kompletten Objekte, auch die haben Referenzzähler. Und sobald wir, und die Referenz heißt ja, wie oft wird darauf referenziert von anderer Stelle. Und jedes Objekt bleibt nur genau so lange erhalten, bis dieser Referenzzähler auf 0 ist. Und dann wird es freigegeben, der Speicherplatz und das Speichermanagement räumt dann irgendwie das auf. Diesen Vorgang nennt man Garbage Collection, das heißt ausfegen. Also alles das, was da so übergeblieben ist, macht der Interpreter für Sie. Sobald dies auf 0 gesetzt wird, ist darauf nicht mehr zugreifbar. und der Müll im Speicher wird irgendwie aufgeräumt. Sie können aber, wenn das passiert, wenn Sie eine Methode jetzt genau zu dem Init, underscore, underscore, del, delete, underscore, underscore definiert haben, dann können Sie an dieser Stelle zusätzliche Aufräumarbeiten machen. Das Speicheraufräumen, das macht der Interpreter für Sie. Aber der Interpreter kann nicht unbedingt geöffnete Files schließen. Ja? Das heißt, haben Sie in irgendeiner Methode Files aufgemacht, dann müssten Sie mit dieser zusätzlichen Methode underscore, underscore, delete diese wieder schließen, um nicht nachher Ihre gesamte Platte geöffnet zu haben. Okay? Kommt aber nur in wenigen Anwendungen vor, also zum Beispiel, wenn Sie Files geöffnet haben. Darum ist das nicht verpflichtend, das zu schreiben. Aber genau diese Methode wird in dem Moment ausgeführt, wenn der Referenzzähler auf 0 fällt und Sie eigentlich denken, halt, jetzt habe ich das Objekt gelöscht, das wollte ich ja auch, aber Sie haben möglicherweise nicht aufgeräumt in Ihrer Umgebung. Und das können Sie mit dem Delete noch machen. So, und jetzt zusammengefasst, eine Klasse erzeugen Sie, wie Sie eine Funktion, eine Klasse, also jetzt Klassen immer mit großem Anfangsbuchstaben, die Klasse Anton. Wenn Sie die wie eine Funktion aufrufen, also sagen x gleich Anton von und jetzt irgendwelche Parameter, dann erzeugen Sie ein Objekt. Sie instanzieren ein Objekt x. Jedes dieser Objekte enthält alle Klassenattribute und bekommt seinen eigenen Namensraum. Das heißt, wenn Sie in der Klasse jetzt x.irgendwas, x.self irgendwas durchgeführt haben, dann ist es jetzt dieses konkrete Objekt, nicht x.self, also self.irgendwas, dann müssten Sie das dann durch das X ersetzen. Instanzen erben alle Attribute jener Klasse, von der sie erzeugt werden, und das ist jetzt eigentlich ein neues Konzept, nämlich das Vererbungskonzept, sowie all derer Oberklassen. Und das schauen wir uns unter Vererbung an. Und das ist der nächste Mechanismus. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben gelernt, wie wir Klassen definieren, und wir haben zweitens gelernt, wie man Objekte aus diesen Klassendefinitionen erzeugt. Und jetzt erinnern wir uns an die Paradigmen der objektorientierten Programmierung. Warum ist das so erfolgreich? Unter anderem, weil es da das Konzept der Vererbung gibt. Und Vererbung ist also ein Mechanismus, um eine neue Klasse zu erzeugen. Und zwar in der Art, dass das Verhalten einer existierenden Klasse zunächst erstmal übernommen wird, aber dann angepasst werden kann. Und diese ursprüngliche existierende Klasse nennen wir Basis oder Oberklasse jetzt in Python. Und die neue Klasse, das heißt die, die wir ableiten, die wir jetzt neu erzeugen, nennen wir Unterklasse. Und wenn eine Klasse mittels Vererbung erzeugt wird, dann erbt sie alle Attribute, die in der Basisklasse definiert sind. Allerdings darf man diese Attribute neu definieren in irgendeiner Form oder neue Attribute selbst hinzufügen. Sie erbt auch alle Methoden und auch die kann man überschreiben. Und zunächst erstmal das Erste, wie mache ich das jetzt? Na, das mache ich einfach durch Folgendes. Hier unten, wir definieren zunächst erstmal, das ist jetzt in diesem Beispiel, eine Klasse mit dem Namen A, dann das Doppelpunkt hier, führt irgendwas auf. Dann erzeugen wir eine Klasse oder programmieren eine Klasse, eine Schablone B, und da haben wir mal gerade die Zeigeroptionen. Immer sichtbar schalten. Da haben wir wieder zwei Methoden. Und jetzt hier an dieser Stelle, Class A, B. Das ist eine Vererbung. Okay? Das heißt, haben wir hier hinter dem Klassen quasi Argumente, A, irgendwas. Hier haben wir ja keine Argumente. Dann ist es eine Neudefinition. Das hier ist jetzt eine Definition der Klasse C, die aus A und B abgeleitet wird. Das heißt, Mehrfachvererbung, jetzt hier gleich durchgeführt. Okay? Und zwar in der Form, C erbt alle Methoden der Variable A, das heißt diese Method 1, okay, aber nicht die Method 2, weil der gleiche Name benutzt wird hier. Das heißt, erst wird ererbt man alles mal, was hier kommt. Also die var A 42, die var B initialisiert mit 37 und man erbt alle Methoden, aber die als erstgenannte zuerst tritt derselbe Name in dieser Klasse auf, entfällt das, ich habe genau die geerbt und dann ererbe ich noch die Method 2, die zweite Methode, die hier steht. Also, Class C hat jetzt wie viele Instanzvariablen oder wie viele Klassenvariablen? Wie viele Klassenvariablen? Ja, schauen wir es uns an. Die 42, also das, die var A auf jeden Fall, die var B und es kommt noch eine dazu, var C. Also drei Stück. Und hat wie viele Methoden? Hat die Method 1, hat die Methode, diese hier nicht, okay, weil die genauso heißt wie die hier, aber hat die Method 2, also 2, und hat noch die Method 3. Gut, und was habe ich hier noch? Ich habe mal spaßeshalber, weil wir werden jetzt gleich Instanzen damit erzeugen, die Klasse D noch angelegt. Die hat welche Eigenschaft? Keine, es gibt sie nur mit Namen. Hat weder Instanzvariablen noch irgendwelche Methoden. Und die Klasse E, dasselbe. Nein, Moment, die Klasse E nicht. Die Klasse E erbt nämlich alles von C und als zweites von D, aber verändert nichts. Fügt also nichts hinzu und überschreibt nichts. Schauen wir es uns jetzt an. Das ist genau hier nochmal beschrieben. Die Suche nach einer Oberklasse definierten Attribut erfolgt mittels Tiefensuche. Wir sehen gleich nochmal genau, was das heißt. Und von links nach rechts, das heißt in der Reihenfolge, in der die Oberklassen in der Klassendefinition angegeben sind. Und das ist auch hier, die Oberklasse werden in der Reihenfolge, jetzt hier, C, und das ist jetzt genau der Punkt, die Tiefensuche, nicht Teifensuche. Das kann man fast gar nicht sprechen. Nicht Teifensuche, sondern Tiefensuche. Okay, und warum in dieser Reihenfolge C? Naja, C steht hier. C erbt jetzt von A und B. Und jetzt gehe ich aber erstmal bei A in die Tiefe. Also C, A, dann das zweite B und dann erst D abgesucht. Und jedes Mal, wenn da gleiche Namen auftreten, dann passiert nichts. Das heißt, dann bleibt der alte Name erhalten. Genau so, auf diese Art und Weise, ist die Mehrfachvererbung in Python realisiert. Und wir können das gerne auch überprüfen, zum Beispiel mit diesem Beispiel. C gleich Methode, Klassenname C hat keine Parameter, erzeugt jetzt ein Objekt vom Typ C. Okay, ein Objekt vom Typ C, dann kann ich hier nachgucken, hat alle Attribute von A und B und genau diese Method 1 ist die Method 1 von der Klasse A und die Method 2 von der Klasse B. Okay, die habe ich jetzt hier erzeugt. Rufe ich jetzt C.Method 3 auf. Okay, wie kommt das jetzt? Wieder anschauen. Die Method 3 ist genau diese hier. Hat nur den Parameter self, also übergebe ich jetzt ohne Parameter. Und was druckt es aus? Naja, genau das, was in Method 3 drin steht. Nämlich hier in Method 3, kann man jetzt da nicht mehr sehen, steht genau Print, Klasse C, Method 3. Ist ja nur als Beispiel genannt zur Orientierung. Prima, druckt er mir aus. Rufe ich jetzt die Method 1 auf, okay, dann hatten wir uns schon klar gemacht, das ist genau diese. Das heißt, er müsste Print Klasse A Method 1 ausgeben und siehe da, er tut es auch. Und da nochmal, der Namenskonflikt wird in Tiefensuche ausgelöst. Und wenn ich einmal eine Methode oder ein Attribut benannt habe, dann bleibt es auch dabei. Habe ich einmal ein Gen geerbt, dann wird das durch ein anderes Gen nicht mehr verändert. Ja? Nochmal, wäre jetzt in Klasse B. Die, wenn einmal ein Name gebraucht wurde in der Erbhierarchie, dann bleibt der. Ja, genau, dann wäre es andersrum. Also hätten wir dies hier in anderer Reihenfolge geschrieben, dann wäre hier die Methode aus der Klasse genommen worden. Ja, das ist schon, wichtig ist nur, dass Sie die Tiefensuche beachten. Das heißt, der erste Parameter wird komplett abgesucht, ja, und quasi die Attribute und Methoden vererbt. Und C war B, greift also auf B. war B zu, das heißt, das ist in diesem Fall die 37, weil wir auch diese Instanzvariable, diese Klassenvariable hier, Entschuldigung, diese Klassenvariable ererbt haben. Gut, damit kann ich jetzt weiter rumspielen und was machen und das sollten Sie auf jeden Fall tun. Weil da müssen Sie einfach sicher sein, dass Sie diese Konventionen, wie man das benutzt und was der Interpreter daraus macht, dass Sie das wirklich genau verstanden haben. Also, unterscheiden, Klassen definieren, schnitzt die Klassen, die Schablonen. Damit können Sie dann durch Aufruf des Klassennamens konkrete Instanzen erzeugen. Okay? Sie haben die Möglichkeit, Mehrfachvererbung zu benutzen. Hier Mehrfachvererbung. Nämlich, wenn Sie in der Unterklasse zwei Oberklassen angeben und der Vererbungsmechanismus, der durchsucht zunächst die erste angegebene Instanz, dann all deren Klassen, dann alle erreichbaren Oberklassen von links nach rechts und benutzt die erste gefundene Version eines Attributes oder Methodennamens. Und der wird dann nicht mehr verändert. Also ganz klar, was hier genau steht, ist, diese Method 1 finde ich als erste und da, die finde ich als erste, diese Method 1 finde ich als erste und damit ist gewissermaßen dieses Gen platziert in den anderen Kindern hier und damit verändert es sich nicht mehr. Okay? Das sollten Sie nochmal, wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, ich habe das extra schon langsam gemacht, sollten Sie sich nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und wenn Sie es immer noch nicht verstanden haben, dann fragen Sie eine Kommilitonin oder einen Kommilitonen, der es Ihnen nochmal erklärt. Gehen Sie es nochmal zusammen durch. Das muss hundertprozentig sitzen, sonst werden Sie nicht froh. Ja? Nein, auf die können Sie nicht mehr zugreifen. Sie können nur noch innerhalb von Objekten, die aus Class B erzeugt werden. Da haben Sie natürlich diese Methode.
Ja klar, aber wenn ich jetzt die Mehrfachvererbung angemeldet habe, dann ist diese Methode...
Die ist perdu, ja. Okay. Das heißt, damit haben wir eigentlich schon alles geklärt, was zum Konzept Vererbung nötig ist. Und sogar Mehrfachvererbung. Müssen Sie damit ein bisschen rumspielen. Jetzt zum nächsten Paradigma. Wie ist denn die Datenkapselung in Python realisiert? Und der große Frust, der jetzt entsteht, ist, ich muss Ihnen eigentlich sagen, gar nicht. Denn in Python sind alle Attribute öffentlich. Das heißt, mit ein bisschen Kenntnis kann ich gar nicht wirklich meine internen Realisierungen, so wie es die Theorie sehen würde, schützen. Sie sind von überall aus zugänglich und auch sichtbar. Das ist oft unerwünscht, weil wir wollen ja genau diese Kapselung haben, um möglichst wenig Namenskonflikte zu haben. Und darum bemüht sich Python mit ein paar Tricks. Und das sind genau die Tricks, die mit den Underscores am Anfang gemacht wurden. Sie wissen schon, wir haben schon Namen, die bestimmte Bedeutungen haben. Zum Beispiel das Underscore, Underscore init, Underscore, Underscore wird wann aufgerufen? Jedes Mal, wenn ich ein neues Objekt aus einer Klasse erzeuge, dann wird dieses neue Objekt mit dieser Funktion, ja, also define steht hier natürlich vor, ja, define, da, Doppelpunkt, mit dieser Funktion initialisiert. Und in der Regel werden Sie das immer in jeder Funktion stehen haben, dieses Init. Wir haben ein zweites schon kennengelernt, nämlich welches? Wir haben schon ein zweites kennengelernt. Dies underscore, underscore, delete, Klammer auf, Klammer zu. Da können Sie Funktionen reinschreiben oder Anweisungen reinschreiben, die beim Zerstören des Objektes noch ausgeführt werden sollen. Also bevor es endgültig zerstört wird. Und jetzt hier auf zwei Seiten eine Zusammenfassung aller Namenskonventionen. Eine echte Kapselung hat Python nicht. Aber wenn Sie sich an diese Konventionen halten, dann passiert Ihnen auch nichts. Sie erreichen dasselbe, nämlich eine Kapselung mit diesem Namen. Aber alles, was Sie gekapselt haben möchten, also was nicht zugänglich sein soll von außen, das beginnen Sie bitte mit einem Underscore, Underscore. Dann wird dieser Name verstümmelt, also ein Mangling durchgeführt und ist nur noch unter diesem Underscore Classname. Classname wäre bei uns Account gewesen und dann Underscore, Underscore dieser Name zugreifbar. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, denn ich habe Ihnen ja jetzt verraten, wie diese Variable heißt. Aber Sie werden bei normalen öffentlichen Instanzvariablen eben nicht mit Underscore beginnen. Okay? Und insofern ist alles in Ordnung. Ja?
Bedeutet das, dass wenn wir
Ja, bei Help wird es auch nicht aufgeführt. Bin ich ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Probieren Sie es einfach aus mit diesem Underscore, Underscore. Jetzt noch eine zweite. Das sind Variablen, die die zwei Underscores am Anfang haben. Okay. Dann gibt es Namen in Modulen jetzt, die mit einem einzelnen Unterstrich beginnen, also Underscore Spam, meinetwegen, wie es da oben steht. Und jene, das ist noch so eine Liste, es gibt eine spezielle Liste in dem Modul, in einer Modulbeschreibung. Nochmal, was war denn ein Modul? Wie erzeugen Sie ein Modul? Hallo? Noch nie ein Modul geschrieben? Doch, er hat schon. Ja, indem Sie irgendeine Datei in .py speichern. Genau in dem Moment wird schon ein Modul erzeugt. Und da haben Sie ein paar Möglichkeiten. Da haben Sie erstens die Möglichkeit, dieses hier an Variable mit Underscore Spam zu kennzeichnen. Dann werden Sie bei dieser Anweisung from module import Stern, die Sie sowieso nicht benutzen, auch nicht importiert. Ja? Also eigentlich sollte ich das streichen, aber es gehört nun mal zu dem Satz der Regeln. Okay? Weil, ich sollte streichen, weil Sie from module import Stern, das wollten wir nicht machen. Okay? Weil wir zu viele Namen bekommen. Okay. Also, dies erlaubt es aber einer Klasse, private Attribute zu besitzen, da solche privaten Namen in einer abgeleiteten Klasse nicht mit dem gleichen Namen der Oberklasse kollidieren können. Aber nochmal, dies ist keine echte Kapselung. Aber wichtiger sind diese Regeln noch. Klassen sind in der Lage, eingebaute Operatoren, nennen Sie mir mal ein Beispiel für einen Operator. Zum Beispiel Plus. Zum Beispiel Minus. Zum Beispiel Mal. All diese Operatoren abzufangen, wie man sagt. Okay? Und zwar dann und genau dann, wenn in dieser Klasse eine Methode underscore underscore add definiert ist, underscore underscore oder underscore underscore minus oder minus mein min weiß ich nicht genau. Okay, da sind die Namen. Woher erfahren Sie jetzt diese Namen, wie Sie das nennen müssten? Schauen Sie bei irgendeinem Help nach, wie das gemacht wird und was da definiert ist. Werden Sie sowieso in der nächsten Programmierübung machen, die jetzt am rauskommt. Sie müssen sich das anschauen. Und dann sind Sie in der Lage, auch Operatoren für Ihre eigenen Klasse zu benutzen. Also in Ihren eigenen Klassen Additionen zu machen, in Ihren eigenen Klassen Subtraktionen zu machen. Und wir wissen schon, die Addition muss nicht immer nur eine numerische Addition sein, sondern die Addition kann auch beim String eine Konkatenation sein. Und Sie können jetzt beliebiges programmieren. So, wenn Sie diese Methode implementieren. Okay? Und wenn Sie die Klasse, zum Beispiel die Methode namens underscore underscore add underscore underscore mit self und other definiert, das other ist genau der zweite Parameter, der hier ist, dann wird beim Aufruf von A plus irgendwas genau die Methode a.addother aufgerufen. Das heißt, das ist sehr, sehr mächtig. Sie können sogar den ganzen Operatorensatz jetzt erweitern für Ihre Klasse. Okay? Und haben dann auch diese kurze Notationen, die wir eben kennen. Und Sie müssen nicht immer diese vollen Punktnotationen benutzen. Und Python stellt sehr, sehr viele eingebaute Funktionen bereit. Und da kann ich einfach nur sagen, schauen Sie mal im Skript oder vor allen Dingen in der Python-Dokumentation nach. Und hier an dieser Stelle fasse ich jetzt alle Namenskonventionen nochmal, so wie sie jetzt auch in der neuen Version des Programmierhandbuches drinstehen, zusammen. Und das ist wirklich wichtig. Wir achten da jetzt drauf, dass Sie diese Konventionen auch einhalten. So. Erstens, Namen mit zwei Unterstrichen beginnen und enden haben eine besondere Bedeutung und sie fangen eingebaute Operatoren ab und implementieren sie auf klassenspezifische Art. Und man kann also diese Methoden überlagern. Die Addition könnte blödsinnigerweise auch eine Subtraktion erzeugen. Das können Sie selber schreiben. Und wenn Sie dann bei Objekten dieser Klasse diese Additionszeichen benutzen, dann wird eine Subtraktion ausgeführt. Sie haben also für Blödsinn jede Art von Freiheit. Namen mit nur einem Unterstrich sind pseudoprivate Attribute. Sie sind nur, wenn Sie diese Sache nicht benutzen, also dieses Module Import Stern, dann sind sie nicht sichtbar. Also eigentlich streichen, weil das wollten wir sowieso nicht machen. Namen in einer Class-Anweisung, die mit zwei Unterstrichen beginnen, aber nicht damit enden, also underscore, underscore, sind pseudo-private Attribute dieser Klasse. Sie sind von außen auch nicht sichtbar, sondern nur, wenn sie mit Instanzname und dann underscore, underscore, a angesprochen werden. Sollte man aber nicht machen, weil der Programmierer hat sich gedacht, die sind privat. Klassennamen beginnen immer mit einem Großbuchstaben. Das kann ich jetzt nicht erzwingen. Sie können machen, was Sie wollen, aber ich empfehle es Ihnen. Ein Großbuchstabe in einem Namen deutet immer darauf hin, dass es eine Klasse ist, die Sie jetzt benannt haben. Und noch mehr, normalerweise benutzen wir Camel Casing. Was heißt das? Jedes Wort beginnt mit einem Großbuchstaben. Und warum heißt das Camel Casing? Also Casing ist die Groß- oder Kleinschreibung. Naja, weil das eben so geht. Ne? Hoch, runter. Hoch, runter. Ja. Und da hat einer gesagt, das sieht doch aus wie bei einem Kamel, oder? Camel Casing, also dieses Hoch, Runter. Großbuchstabe, kein Blank dazwischen. Okay, weil Blank wäre sowieso nicht erlaubt in einem Variablennamen. Und wir schreiben das immer so. Der erste am weiten links stehende Parameter ist immer, immer, jetzt nach diesen Konventionen, der Self-Parameter. Und der bezieht sich auf die konkrete Instanz. Nicht auf die Klasse, auf die konkrete Instanz, die nachher mal erzeugt wird. Also sich selbst. Hier steht, wird normalerweise so genannt, für Sie heißt das normalerweise immer. Und qualifizierte Namen werden als Attribute bezeichnet. Was sind überhaupt qualifizierte Namen? Das sind diese Namen, die diesen Punkt dazwischen haben. Ja? Okay. Also qualifizierte Namen werden als Attribute bezeichnet und unterliegen in den Regeln für Objektnamensräume Zuweisungen dazu, bestimmen sich aus dem lexikalischen Geltungsbereich und das ist die Schachtelung im Quellcode eines Programmes. Okay. Hier nochmal die Zusammenfassung. Hier haben wir jetzt dieses nicht mehr ausgegraut. Diese Tabelle habe ich Ihnen schon gesehen. Sie können immer angeben, wo irgendetwas gültig ist. Und zwar entweder auf Modulebene, da ist der lokale Bereich das Modul selbst und der globale Bereich exakt dasselbe. Das heißt hier nicht kokal, sondern das heißt auch lokal. Bei Funktionen oder Methoden ist es der Funktionsaufruf, also aktuell, wo es aufgerufen wird. Und der globale Bereich, wenn Sie global definiert haben oder da, wo weitergesucht wird, das umgebende Modul. Die Klasse, da ist es innerhalb der Klassanweisung. Für ein Objekt wird ein eigener Namensraum aufgebaut. Und wenn Sie den globalen Bereich suchen, also da, wo wird weitergesucht, der globale Bereich. Und beim Skript ist es das Modul underscore underscore main. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt ein bisschen überlegen und so ein bisschen so die Idee haben, was erzählt er uns denn da für einen Kram? Also so ganz verstehe ich das nicht. Das verstehe ich auch. Und es ging mir auch so. So ganz habe ich das auf Anhieb auch nicht verstanden. Aber wenn Sie Namenskonflikte haben, beim Programmieren, wenn die mal auftreten, wenn ein Zugriff erfolgt auf etwas, was Sie gar nicht erwartet haben, dann gucken Sie hier nochmal nach. Es wird genau so gemacht. Und eigentlich war dies schon alles, was ich Ihnen jetzt hierzu erzählen wollte. Denn das Üben, das Einüben, dieses Umgehen mit Klassen schreiben, dann Instanzen erzeugen, Instanzen wieder zerstören und all dieses, das müssen Sie durch Übung ein bisschen verinnerlichen. Ich habe wieder nur das gezeigt, was Ihnen ein grober Stadtführer zeigen kann. Wenn Sie durch Frankfurt mit einem Stadtführer gehen, haben Sie Frankfurt auch nicht erfasst, tut mir leid. Dazu müssen Sie hier leben und Sie ein bisschen programmieren. Gibt es noch Fragen? Dann können die, die jetzt eingenickt waren, ruhig wieder wach werden, weil die Vorlesung ist zu Ende. Dankeschön.